ARD.
ARD. Neulich hat mir eine Flugbegleiterin erzählt, dass Cola Zero beim Einschenken im Flugzeug eigentlich das schlimmste Getränk ist, weil es am meisten schäumt. Warum ist das wohl so? Warum schäumt das so arg? Und wie viel Prozent des Tomatensaftabsatzes geht auf die Kappe von irgendwelchen Flugreisenden? Diese absolut nicht lebensnotwendigen Gedanken verdienen aber trotzdem eine Antwort und dafür gibt's ja wohl diesen Podcast. Neugierde soll belohnt werden. Und wir machen das jetzt wieder so. Ihr schickt eure Fragen durch und ich besorge uns die Antworten mit der Hilfe meines Telefons.
Comsy Calling, ein Podcast von SWR 3.
Wie immer schickt ihr eure Fragen als Sprachnachricht an mich über meinen Instagram-Account und weil der Link so ein bisschen sperrig ist, kriegt ihr den jetzt nochmal dargeboten von meinem Papa Alex, der mit seiner Kunst hier finally ein Publikum gefunden hat. Also instagram.com und dann... Ganz genau. Und so hat auch Siri eine Sprachnachricht durchgeschickt und die geht ja wohl so.
Hallo Konzi, es gibt ja für alles Mögliche, für alle Körperteile Ärzte. Aber wie kommt man bitte auf die Idee, Proktologe zu werden und sich mit Hintern zu beschäftigen?
Dankeschön, Siri. Ich finde, das Schöne an der Frage ist ja das, was jetzt passiert. Also wir reden jetzt über was, womit wir sonst einfach nicht Kontakt bekommen hätten, vermutlich. So richtig schön aus der Kategorie, einer muss es ja machen. Und ja, es ist ja wohl klar, dass wir jetzt mit einem Proktologen sprechen. Das ist ja ganz logisch. Und ich habe eben mal bei Google Maps rumgeschaut und gemerkt, okay, es gibt gar nicht so mega, mega viele. Aber hier in Baden-Baden, wo ich ja in meinem Esszimmer sitze bei dieser Aufzeichnung, gibt's einen. Dr. Markus Cazzonelli heißt der. Er ist Chirurg und Proktologe. Und ich habe ihn schon mal angefunkt und ich sag mal so, also wenn er medizinisch nur halb so gut ist wie menschlich und im Reden ganz allgemein, dann erwarte ich demnächst mindestens einen Nobelpreis für ihn. Er hatte eben noch einen Eingriff, hat er gesagt, und sollte jetzt aber fertig sein. Wir sind zum Telefonieren verabredet und ich würde sagen, los geht's.
Guten Tag, Herr Zöller.
Hallo, Herr Cazzonelli. Hi. Sind Sie schon durch?
Ja, logisch. Alle liegen blutüberströmt in den Ecken und ich bin guten Mutes. Geld eingesammelt und jetzt ist gut.
Ach, Herr Cazzonelli, ich freue mich jetzt schon auf dieses Gespräch. Das ist einfach...
Also, geht's noch länger?
Wenn Sie noch können, ich kann noch.
Okay, gut, ich auch.
Herr Cazzonelli, also Sie wissen ja, was wir hier vorhaben. So im Groben, Siri fragt, wie kommt man auf die Idee, Proktologe zu werden? Jetzt habe ich gedacht, frage ich einen Proktologen. So weit bin ich schon gekommen und da sind Sie nun.
Also es ist ja tatsächlich so, dass das ja nicht so was ist, wie man möchte Raumfahrer oder Feuermann werden, sondern das ist ja, sagen wir mal, eine Entwicklung, die sich irgendwann anstellt, wenn man Arzt ist. Und das wird man ja zunächst mal, wenn man studiert hat und wenn man das fertig gemacht hat. Und Proktologie ist tatsächlich ein Teilbereich. Das heißt, es entwickelt sich in der Regel aus der Chirurgie heraus. Das heißt, die allermeisten Proktologen sind Chirurgen. Und wenn man dann lang genug Chirurgie gemacht hat und auch viele Erfahrungen gesammelt hat, dann kann man sich in so einen ganz speziellen Teilbereich einarbeiten und dann wird man Proktologe.
Was machen Sie den ganzen Tag, ist natürlich die Frage. Sie hatten gerade noch einen Eingriff, haben Sie gesagt. Was haben Sie gemacht?
Genau. Ich habe einen Patienten operiert und zwar an einer sogenannten Analvenenthrombose, also einer schmerzhaften Schwellung am Analrand, am Afterrand. Das tut unheimlich weh. Die Leute sind sehr beunruhigt. Es schmerzt wirklich extrem, weil man das in der Regel vorher noch nicht schon ein paar Mal hatte, ist man wirklich sehr beängstigt. Und eine ganz spezielle Besonderheit in dieser Region ist, dass sie extrem viel Nervenzellen in der Analhaut beinhaltet, sodass alles, was da passiert, in der Regel wahnsinnig schmerzhaft ist. Und dann hat man also eine Kombination aus starken Schmerzen, Schamgefühl, totale Verunsicherung und dann landet man halt irgendwann mal hier und dann kann man den Patienten doch, sagen wir mal, in relativ kurzer Zeit und einfach von seinen Schmerzen befreien und ist dann, sagen wir mal, sehr gut angesehen und hat einen guten Stand beim Patienten, denn wenn man in so einer Situation jemandem schnell und rasch helfen kann und nachhaltig, dann ist es schon eine gute Sache.
Ein Halbgott in Weiß, Sie sind's.
Ja, ich habe aber gar keine weißen Klamotten an übrigens.
So. Sie haben ja auch jede Form von Schamgefühl, haben Sie schon erlebt, oder? Welche Form hat das, fragt man sich so? Also in die Augen gucken, ist das drin bei Ihnen?
Also man muss natürlich sich auch so vorstellen, dass ein Patient, der zu mir reinkommt, ja nicht als allererstes gleich mal von den Kleidern befreit wird, von meinen Helferinnen auf den Stuhl gezerrt wird und ich komme dann rein und schaue ihn quasi nicht ins Gesicht, sondern nur auf den Hintern, sondern bevor ich den wirklich auch untersuche, geht in der Regel ein, und das ist häufig sogar auch ein längeres Gespräch voraus, sodass man zunächst einmal ein bisschen versucht, auch die Angst und auch das Schamgefühl zu überwinden, sodass der Patient schon mal merkt, okay, das ist ein ganz normaler Mensch, der vor einem sitzt und der redet mit einem und dem kann ich das sagen, was mich wirklich bedrückt. Und der eigentliche Teil der Untersuchung geht dann häufig sehr, sehr viel einfacher, wenn man so mal, sagen wir mal, auf einer menschlichen Ebene erstmal dazukommt. Also ich sage jetzt mal, man muss viel reden, man muss halbwegs sinnvoll und gute Medizin machen, aber das Reden ist fast wichtiger, ist so ein bisschen profan gesagt, sage ich manchmal, ich bin der bestbezahlteste Friseur von Baden-Baden, weil es ist genauso viel reden, es ist mit Schere umgehen, ein bisschen an einer anderen Stelle, aber es hat was miteinander zu tun.
Jetzt haben Sie gerade schon Hintern gesagt, das ist ja schon mal auch schwierig, was sagt man da? Sagt man Hintern, sagt man Arsch, sagt man Po? Also es ist ja schon irgendwie auch schon im Formulieren auch gar nicht so leicht, was Sie da tun.
Naja, es kommt einfach drauf an, wen Sie vor sich haben.
Ach so.
Ich versuche ein bisschen mich drauf einzustellen, wen ich vor mir habe. Wenn ich jetzt einen Universitätsprofessor habe, dann sage ich nicht, wie geht's Ihrem Arsch? Und das ist ganz klar, das denke ich nicht auf die Patienten ein. Aber es ist natürlich so, man findet ja schon die Worte, die man sagen kann. Man kann ja Gesäß und Po und Analregion sagen. Also das geht alles, das funktioniert. Das ist, glaube ich, auch, ich muss da häufig auch den ersten Schritt machen, um auch den Leuten so ein bisschen weiterzuhelfen. Und wenn ich dann sowas ausgesprochen habe, dann fällt es den Menschen auch häufig leichter. Ne? Die meisten kommen ja, sagen wir mal, mit dem Gefühl, ich habe Hämorrhoiden, Punkt. Das ist so die 90-prozentige Standardaussage. Und damit ist ja, sagen wir mal, klar, was Sie meinen. Und ich versuche Ihnen dann auch im Gespräch so ein bisschen so die Brücke zu bauen. Denn das meiste ist ja so, man muss erstmal eigentlich rauskriegen, was Sache ist. Also in der Regel funktioniert es auch ganz gut. In 90% der Fälle weiß ich, was mich erwartet, wenn ich mit den Patienten 10 Minuten gesprochen habe. Okay. Und dann weiß ich eigentlich, was Sache ist. Das ist also ganz selten, dass da eine völlig andere Diagnose rauskommt, weil das ist ein allgemeiner medizinischer Grundsatz. 90% der Diagnose wird durch die Anamnese gestellt, also durch die Befragung des Patienten. Und in dem Bereich ist das ganz genauso.
Jetzt ist das wahrscheinlich so ein Termin, den viele rauszögern, auch aus Scham raus auch. Also wie viele schlimme Diagnosen müssen Sie so stellen? Also ich schätze mal Krebs.
Also das ist tatsächlich sicherlich die dramatischste Diagnose und wir haben so im Jahr zwischen 20 und 30 Erstdiagnosen. Aufgrund der Lokalisation, die wir da bearbeiten, ist es halt Enddarmkrebs oder Krebs im Analbereich, im After, man nennt das ein Analkarzinom, nennt man das in der Fachsprache. Also das sind die Diagnosen, die wir haben, also so im Schnitt 2 pro Monat. Und das ist ganz verrückt, das ist eine ganz seltsame Geschichte. Das wissen Sie auch in einem ganz, ganz hohen Prozentsatz schon, wenn Sie den Patienten vor sich haben, ohne dass sie ihn untersuchen.
Echt?
Allein die Art und Weise, wie er die Sache schildert, und dann fragen sie noch, haben sie eine Vorsorgeuntersuchung gemacht? Und sagen die meisten, nee, ich habe ja noch nie was gehabt und das gab es bei uns in der Familie noch nie. Und dann wissen sie eigentlich schon, okay, wohin der Hase läuft, weil es ist schon eine, natürlich so Standardprobleme, die die Leute haben, ein bisschen Juckreiz, ein bisschen brennen, ein bisschen bluten, das kann das auch sein, aber die Leute, die ein Karzinom haben, schildern doch auch häufig andere Symptome, die eben nicht zu den Standard Hämorrhoidalbeschwerden zum Beispiel passen. Und das ist dann manchmal sehr ernüchternd und manchmal auch sehr traurig, weil man den Leuten dann auch so ein bisschen ansieht, dass sie es vielleicht so in ihrem tiefsten Innern schon ein bisschen spüren, dass das jetzt doch nicht mehr einfach nur sowas ist, was mit Salbe weggeht. Das ist tatsächlich so, man entwickelt so ein Gespür dafür und wie gesagt, 20 bis 30 pro Jahr, 2 pro Monat hat man. Wobei es nicht die einzige richtig schlimme Diagnose ist. Es gibt auch häufig, und das ist auch was, was leider auch im Jugendalter und im jüngeren Erwachsenenalter auftritt, entzündliche Darmerkrankungen. Das ist auch etwas, was natürlich auch chronische Erkrankungen sind, die ja auch häufig schwierig zu behandeln sind. Und das ist auch was, was sehr unschön ist, wenn man so einem Patienten, einem jungen Mann oder jüngerer Frau eine Diagnose sagen muss und sagen, das werden sie ihr Leben lang nicht mehr los. Das kann man zwar behandeln, daran stirbt man auch nicht, aber das sind keine schönen Sachen. Gibt's auch.
Wir wollen den öffentlich-rechtlichen Schein dieses Podcasts noch ein bisschen bewahren. Wann gehen wir auf jeden Fall sofort zu Ihnen? Bei welchem Symptom?
Also wenn Blutungen auftreten. Blutungen sind ein Symptom, das man abklären muss. Auch wenn 95% der Blutungen, die man entdeckt, banale Hämorrhoidalblutungen sind, sollte man das einmal abklären, damit ein Stempel drauf ist und sagt, okay, es ist nichts Schlimmes, das sollte man machen. Blutungen gehören auf jeden Fall dazu. Wenn Schwellungen auftreten, also schmerzhafte Knotenveränderungen, dann bitte auch. Und es ist aber auch sinnvoll, ab einem gewissen Alter, und da sage ich mal ab 40, 45, ohne dass es jetzt in dem klassischen Nachsorge- oder Vorsorge-Spektrum drin ist, mal eine alle Jahre, alle anderthalb, zwei Jahre mal eine kurze proktologische Untersuchung zu machen, um einfach sicherheitshalber zu sehen, da ist soweit alles in Ordnung.
Was ist das Krasseste, was Sie schon mal gesehen haben, hinten, unten rum? Also gab es irgendwie so eine Diagnose, wo Sie gedacht haben, wow, das kann ich jetzt fürs Lehrbuch mit abfotografieren.
Na gut, sag mal so, wenn Sie eine normale chirurgische Karriere machen, dann ist ja Proktologie ein kleiner Teilbereich. Ja. Und wenn Sie dann plötzlich nur noch das machen, dann sehen Sie natürlich Sachen, die Sie sonst in der Klinik extrem selten sehen. Das gibt es schon. Was erstaunlich ist zum Beispiel, wie viele Geschlechtserkrankungen man sieht, das ist schon auch beeindruckend. Habe ich in der Klinik, was weiß ich, alle 10 Jahre mal gesehen. Das sieht man in der Praxis relativ häufig. Das ist das eine. Das andere ist, Sie sehen auch immer mal wieder, ich sage jetzt mal, autoerotische, im weitesten Sinne, Unfälle, wo Sie Menschen bitten, irgendwelche Gegenstände wieder zu entfernen. Das ist kommt auch wieder mal vor. Das gibt es auch. Aber so eine medizinisch krasse Geschichte war eine eher traurige oder beängstigende Geschichte, weil es ist aus der Tatsache heraus, dass das natürlich alles sehr schwierig und schmerzhaft ist, machen Menschen natürlich ganz, ganz unterschiedliche Sachen und versuchen sich selber zu helfen. Und ich hatte auch irgendeinen jungen Mann, der Beschwerden hatte und dann telefonisch über seine Schwester sich einen Tipp hat geben lassen, und zwar Essig auf eine Kompresse zu tun und diese Kompresse so in den Analkanal einzuführen. Und das hat der arme Mann eine Nacht lang über gemacht, und das war nicht schön. Das war nicht gut, war keine gute Idee. Und das sind die Sachen mit Kaffeesatz oder Quark, was sich die Leute so hinten hinschmieren oder einführen. Das ist da so eine Banalität. Und das, oder Honig ist auch ganz gern, was die Leute so machen. Immer wieder nett, was man so auch kulinarisch so erlebt im proktologischen Bereich. Aber das war echt eine traurige und eine krasse Sache. Das hat Wochen gedauert, bis das abgeheilt war. Das war echt ziemlich blöd.
Also wir können festhalten, kein Essen. Nur von oben, nicht von hinten.
Nee, bitte. Nee, Essen oben, der Rest unten.
Okay, verstehe. Jetzt muss ich noch fragen, was war denn der Gegenstand autoerotischer Art?
Es war ein Gemüse, ein orangefarbenes Gemüse.
Okay, gut. Mehr muss man nicht wissen, aber es ist meine journalistische Pflicht, müssen Sie wissen, Herr Katzone.
Nein, na klar. Ich weiß, das interessiert Sie in Wirklichkeit gar nicht. Das machen Sie jetzt nur für Ihre Hörer. Stimmt?
Genau so ist es. Die Frage ist ja, was Sie so erzählen, man muss ja relativ robust sein, was man da so sieht und womit man da zu tun hat. Kann man das lernen oder haben Sie selbst robustere Tage und weniger robuste Tage, wo es dann mit dem Käsebrötchen in der Frühstückspause ein bisschen schwierig wird?
Nein, jetzt muss man sich tatsächlich drüber im Klaren sein. Es ist nicht so, dass die Tätigkeit in der Proktologie jetzt so völlig, völlig anders ist als eine andere medizinische Tätigkeit. Sie setzen sich mit Menschen auseinander und sie machen dann irgendeine Behandlung halt in einer speziellen Region. Also ich glaube nicht, dass meine mentale Belastung höher ist als die von einem Hals-Nasen-Ohren-Arzt oder von einem Gynäkologen zum Beispiel. Verstehen Sie? Da muss man sich einfach so ein bisschen abkoppeln. Das ist für den Patienten tatsächlich schon eine spezielle Form der Untersuchung und auch eine spezielle Überwindung. Aber ich habe emotional und auch, sagen wir mal, von meiner psychischen Beeinträchtigung her kein anderes Gefühl, ob ich jetzt jemandem ins Ohr schaue oder in den Hals oder was der Kuckuck in den Hintern. Meine Tochter ist Zahnärztin, die sieht wahrscheinlich schlimmere Dinge als ich. Die andere Tochter ist Gynäkologin, die sieht wahrscheinlich mindestens so schlimme Dinge wie ich. Und wir kommen abends alle nach Hause und können trotzdem entspannt essen und trinken und sind jetzt nicht irgendwie besonders intensiv belastet. Das ist einfach so. Es belastet Sie eher, wenn Sie eine Tumordiagnose stellen oder selbst wenn Sie einen Patienten haben, der Ihnen von einem Angehörigen erzählt, der irgendwas hat. Und der denken sich, um Gottes Willen, also verstehen Sie, Sie bauen eine Beziehung zum Patienten auf. Und das ist manchmal das, was mehr belastet, als jetzt, um Gottes Willen, Hintern anzugucken. Das ist halt, irgendwann gucken Sie den Hintern an, wie wenn Sie, was weiß ich, wie wenn Sie ins Mikro gucken oder reinsprechen.
So. Okay, das ist ja erfreulich, aber jetzt haben Ihre Kinder augenscheinlich keinen Schaden genommen von ihrer beruflichen Karriere, weil ich stell mir das schon...
Das kann ich so nicht sagen, aber das, was man so mitkriegt, nee, es scheint gut zu laufen.
Wenn der Papa der Popodoc ist, dann muss man sich in der Schule wahrscheinlich ein bisschen was anhören. oder? Oder wie reagieren die Leute? Gehen die Leute auf der Straße auch auf sie zu oder kennt man sie nicht?
In der Regel ist ein kurzes Aufflackern in den Augen zu sehen, aber dann merkt man, wie es hinter der Stirn rattert und dann man sich überlegt, ob man im öffentlichen Raum sich jetzt gern mit mir zeigt. Jetzt habe ich den Vorteil, dass ich nicht direkt in Baden-Baden wohne, sodass ein Großteil meiner Patienten jetzt mir nicht jeden Tag oder beim Einkaufen über den Weg läuft. Aber in der Regel ist es so, dass die das auch ganz lustig finden und ich natürlich dann auch auf die zugehe, trotz allem, wenn ich merke, sie erkennen mich und dann sage ich, winke ich kurz, aber ich sage natürlich nicht über den Tresen oder über die Wursttheke hinweg, Mensch, was machen eigentlich die Hämorrhoiden, Frau Meier? Das mache ich natürlich nicht.
Oh Gott, das ist
auch lustig. Klar. Aber also in der Regel ist es, weil das Verhältnis zu den Patienten halt in den allermeisten Fällen wirklich auch sehr, sehr gut ist, ist es eher ein positives Wiedersehen. Also das ist nicht so, dass die jetzt alle sofort auf dem Absatz kehrt machen. Aber logischerweise, man redet jetzt nicht drüber und sagt, ja Gott, das ist die Frau Meier, ich bin ja Proktologe, darf ich vorstellen. So macht man es natürlich auch nicht.
Wie viele Arschwitze haben Sie in Ihrer Karriere schon hören müssen?
Weiß ich nicht. Aber es gibt wenig gute, nicht, aber es sind Probleme, ich kann mir sie nicht merken. Die sind, also ich versuche es mir immer zu merken, funktioniert aber nicht besonders gut. Gottes Willen. Also das ist halt so die klassischen Sachen. Ich kenne jedes Arschloch in Baden-Baden oder so irgendwas. Das ist ja.
Oh wow. Ich lache auch schon darüber, es tut mir leid.
Ist schon ein bisschen blöd, aber das ist so, sagen wir mal, viel, viel besser sind die anderen Witze auch nicht. Also das ist schon einer der besseren.
Die, die Sie nicht kennen, die kenne ich, kann ich Ihnen sagen.
So. Ja, das glaube ich.
Ist das ein Job, den viele machen wollen? Haben Sie ein Nachwuchsproblem in dem Bereich oder ist das tatsächlich was, wo man sagt, ach du, ich habe da vielleicht ein Monopol auch in der Gegend und deswegen läuft das gut?
Na, sagen wir so, wenn Sie in der Klinik sind und Sie sind junger Chirurg, dann gehört Ihnen die Welt, dann sind Sie der große Zampano, dann operieren Sie Bäuche von morgen bis abends oder Sie machen große Unfallchirurgie oder sonst irgendwas, dann haben Sie so einen kleinen Bereich, der so hinten, das ist auch in der Chirurgie tatsächlich so, zum Beispiel, die Proktologie wird immer ganz am Schluss operiert. Das hat was mit der Hygiene zu tun. Das heißt, das machen alle, wenn sie schon mehr oder weniger den ganzen Tag gearbeitet haben, wenn sie keinen Bock mehr haben und wenn sie irgendwie, da liegt auf einen, oh, jetzt müssen wir noch die Hämorrhoide operieren, und macht der das, komm, ich assistiere es dem oder sonst. Also das wird dann so halblebig abgearbeitet. Das heißt, der Ruf ist nicht besonders groß und gut. Das heißt, man macht jetzt nicht, es klingt nicht wie ein Karriereschub, wenn man sagt, ich werde jetzt Proktologe oder ich spezialisiere mich drauf. Das hat natürlich damit zu tun, dass es vergleichsweise wenig Proktologen gibt. Das ist natürlich sehr schön von der finanziellen Seite, weil ich brauche mich um Patienten nicht kümmern. Sie sind einfach da, weil es gibt genug und der Bedarf ist groß. Also es ist wirklich so, dass sie eigentlich den Bedarf mit den Proktologen, die es hier gibt, fast auch nicht decken können. Also es gäbe Platz für viele. Jetzt habe ich das Glück, dass ich einen wirklich tollen Kollegen und Nachfolger habe. Das heißt, das funktioniert hier schon mal. Aber es ist insgesamt natürlich ein allgemeines ärztliches Problem, dass wir ein Nachwuchsproblem haben. Aber in der Proktologie ist es mindestens genauso dramatisch wie in den anderen Bereichen auch.
Heißt das, wir können auf die Frage von Siri festhalten, wie kommt man auf die Idee, Proktologe zu werden, dass man sich um nicht so viele Sachen Gedanken machen muss, wie das andere Ärzte machen? Ich möchte nicht vereinfachen eigentlich. Ich versuche nur eine Antwort zu finden. Was würden Sie sagen? Wie kommt man auf die Idee? Also jetzt, warum haben Sie das immer weitergemacht auch? Was hat Sie daran über die Jahre begeistert oder was hat es einfach gemacht?
Weil Sie mit einem wirklich umschriebenen Aufwand, mit einer extrem hohen Patientenzufriedenheit einen schönen Job machen können. Sie haben einen geringen Aufwand. Sie müssen keine Apparatemedizin machen. Sie brauchen nicht unglaublich viel Administration, sondern es genügt eine in Anführungszeichen kleine Praxis. Sie müssen ihren Job gut machen und sie haben eine unheimlich tolle Rückmeldung von ihren Patienten. Das ist ein, und sie verdienen ausreichend Geld, das kann man auch sagen. Das ist eine unheimlich tolle Kombination. Es ärgert mich, dass ich es jetzt schon viel früher gemacht habe.
Ah, oh, das ist ein Powersatz. Cool. Für alle, alle Mediziner, Proktologie ist das Ding.
Das ist das Ding.
Jetzt haben Sie vorhin noch den Vergleich gezogen zum Schluss. Sie sind quasi der bestbezahlte Friseur Baden-Badens. Friseure würden ja dann zu Ihrer Kollegin, zu Ihrem Kollegen gehen, um sich die Haare machen zu lassen. Gehen Sie bei sich dann auch zu Ihrem Kollegen oder ist das zu intim?
Aber selbstverständlich.
Wirklich?
Nein, ja klar. Das ist ja, der ist ja quasi eine Tür weiter. Ich muss ja nur schön drüber sagen, guck mal schön nach, irgendwas stimmt nicht. Fertig. Nein, es ist tatsächlich, mag aber auch eine persönliche Sache sein. Ich habe jetzt da auch keine besondere Scham, was mich selber angeht. Also ich bin jetzt da auch nicht irgendwie pinziger als sonst. Ich gehe da halt auch hin. Wenn was ist, dann lasse ich gucken. Also da bin ich schmerzfrei. Also ich bin jetzt nicht irgendwie der Doktor, der tolle Ratschläge gibt und sonst selbst selber sich nicht kümmert. Also ich gehe zum Beispiel selber zur Krebsvorsorge, ich lasse mich regelmäßig koloskopieren und ich lasse mir auch in den Hintern gucken, wenn es sein muss. Jetzt bin ich einigermaßen glücklich, ich muss selten gucken lassen, aber wenn, dann mache ich das auch. Überhaupt kein Problem. Und zwar bei meinem Kollegen.
Den Satz auf einem Kissen. Ich lasse mir in den Hintern gucken, wenn es sein muss. Das wäre eine Marketingkampagne für Vorsorgeuntersuchungen.
Genau, genau. Also ich sage da auch immer, bitte gar kein Bohai drum machen. Also ein Thema ist jetzt nicht unbedingt die Proktologie, aber so die klassische Nachsorgeuntersuchung, also wenn es eine Vorsorgeuntersuchung im Rahmen der Dickdarmspiegelung, die halt ab 50 gemacht werden sollte. Sie hören wahnsinnig viele Leute, die unglaubliche Vorbehalte haben. Und das ist ein Riese, die bauen da eine Mauer auf und mit Angst und sonst und dies. Und dann sage ich immer, Leute, Mensch, rechts runter. Telefon in die Hand nehmen, anrufen, Termin machen, hingehen. Das ist wie atmen oder wie aufs Klo gehen. Das gehört einfach gemacht. Fertig. Nicht lang denken, machen. Das ist einfach das, was ich vielleicht auch den Hörern mitgeben will. Nicht lang denken. Sie denken auch nicht, wenn Sie ins Auto einsteigen und von A nach B fahren, dass Sie tot umfallen. Das ist bei einer Darmspiegelung noch viel weniger der Fall.
Sagt Dr. Markus Cazzonelli, er ist Chirurg und Proktologe in Baden-Baden. Herr Cazzonelli, das war das beste Gespräch, was ich für diesen Podcast je geführt habe. Es war großartig. Quatsch. Vielen Dank.
Super, freut mich, wenn es funktioniert hat. Sehr schön.
Herr Cazzonelli, danke für Ihre Zeit. Alles Gute.
Vielen Dank. Tschüss.
Dr. Markus Cazzonelli, meine Damen, meine Herren. Geht es euch auch so, dass ihr gerne mit ihm irgendwie ein Bier trinken gehen würdet und ihm einfach zuhören würdet, was er wohl noch so für Geschichten hat, die er jetzt in dem Podcast natürlich nicht erzählt? Nun ja, hast du jetzt auch nicht bei jedem Arzt, würde ich behaupten. Ich glaube, wir haben mit einem Gespräch eine ganze Folge gefüllt. Das haben wir so auch noch nicht geschafft. Und damit ist diese Folge also quasi das Rektal-Spezial von ConsiCalling. So, und wie ich das Leben kenne, hat jetzt vermutlich sich im Laufe der Folge euer Bluetooth-Kopfhörer entkoppelt und das Handy hat natürlich genau den pikanten Teil dieses Interviews im Zug laut abgespielt. So war's doch, oder? Pikant oder mild, ist auch völlig egal, welche Art der Frage ihr durchschickt. Ich freue mich auf alle Fälle über jede Frage. Zuggedanken, die ihr so habt, gerne an mich per Sprachnachricht instagram.com/konsi_quent. Lasst auch gerne eine Bewertung zu diesem Podcast da und schickt dieses Gespräch einfach an euren besten Freund und eure beste Freundin, die das hören muss. Ich bin Konsi, ich moderiere die SWR3 Morning Show und ich sag bis nächste Woche. Tschüss!
Konsi Calling ist ein Podcast von SWR3 in Zusammenarbeit mit Earli Studios.
Hi, hier ist nochmal Konsi. Ich habe noch eine Podcast-Empfehlung für euch.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit, ein Podcast von SWR3. Hier treffen sich einmal pro Woche zwei ziemlich bekannte Menschen und versuchen für einen Monat beste FreundInnen zu werden. Mal sind die zwei sich super ähnlich, mal haben sie so rein gar nichts miteinander am Hut. Mal liegen sie sich in den Armen, mal können sie sich nicht mehr hören. Es wird gelabert, diskutiert, gespielt und vielleicht auch mal gestritten, wie man neue FreundInnen eben so richtig kennenlernt. Und nach einem Monat entscheidet sich's dann. Nummerntausch oder auf Nimmerwiedersehen. Wird's eine Freundschaft fürs Leben oder war's doch nur eine auf Zeit? Und bei uns im Podcast, da kommt dann schon das nächste Duo. 1+1, Freundschaft auf Zeit, ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen.